HR Info. Politik.
Wenn ich ein Schnitzel oder ein Steak essen will, dann muss dafür ein Tier sterben. Daran ändert auch die Bärchenwurst nichts, die mich freundlich aus der Fleischtheke anlächelt. Bleibt aber die Frage, wie muss das Tier sterben? Und vor allen Dingen, muss das Fleisch zum Schleuderpreis verkauft werden? Fleisch, Hauptsache billig und viel? Das ist das Thema dieser Politiksendung. Mein Name ist Ariane Focke. Auch wenn der Fleischkonsum in Deutschland rückläufig ist, essen die Deutschen immer noch liebend gerne Fleisch. Am liebsten vom Schwein. Etwa 60 Kilogramm Fleisch isst ein Deutscher im Schnitt pro Jahr. So steht es im aktuellen Fleischatlas von 2016, ein Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und wie oft in der Woche essen Sie Fleisch?
Fast täglich.
Also wenn man einen Mann in der Familie hat, der benötigt schon Fleisch.
Eigentlich esse ich schon jeden Tag Fleisch.
In der Woche gibt es 2-3 Tage fleischlos.
Wir sind eine vierköpfige Familie. Mein Sohn isst an sich ganz gerne Fleisch. Ja. Und ich brauche an sich gar kein Fleisch. Eher Gemüse, Nudeln, geht immer Reis oder sowas. Meine Tochter sowieso.
Egal wie oft Sie Fleisch essen, ob täglich oder nur ab und zu, Tatsache ist, für jedes Stück Fleisch muss ein Tier sterben. Und waren früher Hausschlachtungen etwas völlig Normales, findet der Tod nun meist anonym in Großschlachtereien statt. Über unser zwiespältiges Verhältnis zu unseren Nutztieren habe ich mit meinem Kollegen Florian Schwinn gesprochen. Sein Schwerpunkt sind seit vielen Jahren Umweltthemen. Anfang des Jahres ist ein Buch von ihm erschienen. Es heißt Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können. Florian, wenn ich an die Wursttheke im Supermarkt gehe, dann lacht mich da freundlich die Bärchenwurst an. Zum Vergleich, als ich mal in Portugal im Urlaub war, da lag ein ganzer Schweinekopf in der Auslage. Haben wir in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland den Kontakt zu unseren Nutztieren verloren?
Ich glaube, das ist Absicht. Also wir sollen möglichst wenig daran erinnert werden, dass der Ursprung des Lebensmittels, wenn es denn ein tierisches ist, tatsächlich mal gelebt hat. Früher war es ja auch so, dass in den Einfallstraßen der Städte die Schlachthöfe waren. Und wer mit dem Auto oder mit dem Bus morgens in die Stadt zur Arbeit gefahren ist, der hat gesehen, wo das Lebensmittel Fleisch herkommt. Das gilt auch für Milch. Du hast überall wunderbare Bildchen drauf von Wiesen auf den Verpackungen. Sieht alles sauber aus. Nur die Tiere stehen eigentlich gar nicht mehr auf der Wiese. Die stehen alle im Stall und bringen Hochleistungen und für uns. Und wir sind abgeschnitten davon. Das ist systematisch so gemacht worden im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft.
Das heißt, wir haben eigentlich nur noch eine romantische Vorstellung, die Kuh, die auf der Weide steht oder das Schwein.
Es gibt noch Kühe, die auf den Weiden stehen, Gott sei Dank, aber es werden weniger. Die werden tatsächlich in die Ställe verfrachtet. Es werden dann so viele Kühe in diesen riesigen großen Laufställen gehalten, dass es den Bauern auch tatsächlich schwerfallen würde, sie rauszulassen. Wenn ich 1000 Kühe habe, welcher Weg soll das aushalten?
Du selbst sagst, du magst den Begriff Massentierhaltung nicht, sondern verwendest lieber das Wort Intensivtierhaltung. Warum?
Ja, weil eine Masse noch gar nichts aussagt. Ja, auch eine Masse Tier kann es sehr gut gehen, wenn sie viel Fläche hat und wenn sie tiergerecht gehalten wird. Also die Masse sagt gar nichts. Intensivhaltung sage ich deshalb, weil hier das Tier zu einem Industrieprodukt gemacht wird. Also weil wir mit industriellen Mitteln dieses Tier halten, weil wir beim Huhn zum Beispiel das Fließband bis an den Schnabel und hinten am Hintern, wo die Eier rauskommen, schon wieder das Fließband haben. Also wir haben die Tiere industrialisiert und das ist Intensivhaltung. Und davon müssen wir eigentlich weg, wenn wir ein anständiges Verhältnis zu unseren Tieren zurückhaben möchten.
Was glaubst du denn, was ist der beste Weg, um von dieser Intensivtierhaltung wegzukommen? Alle Tiere nur noch draußen und im Freiland halten wird schwierig, weil die Flächen mengenmäßig einfach gar nicht da sind?
Ja, das ist ganz einfach. Machen wir es doch so, wie Demeter es macht. Demeter schreibt seinen Bauern vor, ihr müsst Tiere halten, weil das für die Bodengesundheit und den Kreislauf in der Landwirtschaft wichtig ist. Das ist das eine. Und dann sagen sie, aber ihr dürft nur 1,5 Großvieheinheiten pro Hektar Land halten. 1,5, da rechnet man die Schweine um. Also 8 Mastschweine sind eine Großvieheinheit und man rechnet dann die Hühner um und so weiter. Also ich würde sagen, wir sind sofort fein raus, wenn wir den Landwirten eine Flächenbindung für die Tierhaltung vorschreiben. Dann sind diese riesigen Stallungen mit 5.000 Schweinen, mit 10.000 Ferkeln, mit 40.000 Hähnchen nicht mehr möglich, wenn der Landwirt nicht riesiges Gelände hat, wo er das Futter selber anbauen kann und wo er dann auch die Gülle, den Dung entsorgen kann. Und zwar so, dass er den Boden aufbaut, dem Boden den Humus zurückgibt, ihm die Nährstoffe zurückgibt, die er ihm vorher genommen hat. Dann kommen wir zurück in einen Kreislauf, so wie das früher mal war.
Jetzt gibt es aber auch Kritiker, die dem entgegenhalten, dass Stallhaltung die Seuchengefahr eindämmen würde oder den Befall durch Parasiten und zusätzlich die heutigen Nutztiere ja so domestiziert wurden, dass sich Anatomie und Physiologie mittlerweile so verändert hätten, dass zum Beispiel Ferkel von Hausschweinen im Winter draußen gar keine Überlebenschance mehr hätten.
So ist es. Wahrscheinlich haben diese Kritiker einfach recht. Aber ich kann doch nicht sagen, ich habe mir ein Industrietier gezogen. Und dieses Industrietier kann nur überleben, wenn ich ihm Soja-Pellets füttere und kein normales Futter mehr, wenn es sein Futter nicht mehr selber suchen darf. Und ich habe sozusagen ein industriegerechtes Tier gezogen und deshalb kann ich das nicht mehr rauslassen. Ja, dieses Tier kann ich nicht mehr rauslassen, aber dieses Tier leidet, indem es lebt in diesen Stallungen. Und das will ich nicht. Ich will das abschaffen. Das heißt, ich muss auch zurück zu anderen Tieren. Ich muss zurück, es gibt sie Gott sei Dank noch, zu den alten Haustierrassen.
Genau, also wieder zurück zu den alten Rassen.
Genau, zu den alten Rassen, die es eben aushalten, draußen zu überleben und die sich wohlfühlen da draußen und die sich ihr Futter selber suchen können.
Wenn du ein Schwein wärst, wie würdest du denn gerne leben?
Also ich würde gerne draußen leben als Schwein und ich würde gerne im Herbst, wenn die Eicheln von den Bäumen fallen, in den Eichelwald gehen dürfen und mir mein Futter selber suchen. Ich kenne solche Schweinehaltung, wo die Landwirte einfach hergehen. Sie pflanzen einen Acker mit Bohnen und Hirse an und wenn das reif ist, dann machen die einfach den Zaun weg und die Schweine ernten selbst. So finde ich es gut.
Was meinst du denn, was sollte die Politik deiner Meinung nach tun, um jedem Schwein in Deutschland genauso ein Leben, wie du es eben beschrieben hast, bis zum Schlachten zu ermöglichen?
Ich glaube, der Weg ist die Flächenbindung, also zu sagen, ihr dürft nur so viele Tiere halten, wie euer Boden auch ernähren kann. Und der Verbot von Futterimporten. Das sind die beiden Maßregeln. Mehr muss die Politik gar nicht machen. Aber das bedeutet, das müssen wir auch wissen, das bedeutet den kompletten Umbau der gesamten Tierproduktion in Deutschland. Und es bedeutet, dass ein Hähnchen nicht mehr 3,99 beim Discounter kostet, sondern dass ein Hähnchen 28 Euro kostet und der Sonntagsbraten wieder da ist.
Mein Kollege Florian Schwinn über unser Verhältnis zu Nutztieren. Wir haben es eben schon gehört beim Thema Fleisch, da spielt auch der Preis eine große Rolle. 1,99 € für rund 600 Gramm Steak. Dieses Angebot von Aldi hat kürzlich die Debatte um Tierschutz, artgerechte Haltung und Fleischmassenproduktion wieder angeheizt. Kritiker werfen Aldi entweder vor, das Fleisch unter Einstandspreis zu verramschen oder aber minderwertige Ware aus eben solcher Tierhaltung anzubieten. Beides hat der Lebensmittelhändler zurückgewiesen, es habe sich um eine temporäre Aktion gehandelt. Im Übrigen lege man Wert auf Qualität und faire Preise für die Landwirte, sagt Aldi. Experten für den Handel weisen außerdem darauf hin, dass sich ärmere Bevölkerungsschichten eben kein Biofleisch leisten können. Auch deshalb verkauften sich Billigangebote immer wieder bestens. Doch was sagen eigentlich Bauern und Verbraucher in Sachen Billigangebote?
Eine kleine Herde Angusrinder hat sich auf einer Wiese bei der Hitze in den Schatten von Bäumen zurückgezogen. Dabei beobachtet von Ingrid Sippel. Seit 25 Jahren betreibt sie mit ihrer Familie in Helmscheid Mutterkuhhaltung mit rund 30 Tieren und entsprechend vielen Kälbern.
Im zurückliegenden Jahr waren die Fleischpreise für die Rindfleischerzeuger nicht so gut.
Derzeit erhält sie für das Bio-Rindfleisch gut 4 Euro pro Kilo. Vor einem Jahr waren es bis zu 60 Cent weniger. Dass Aldi Fleisch für 1,99 € anbietet, kann Ingrid Sippel nicht nachvollziehen. Es macht sie sauer.
Auf der einen Seite wird von den Landwirten gefordert, Tierschutz, die Tiere sollen raus auf die Weide. Es soll alles wunderschön gemacht werden, aber letztendlich muss der Bauer auch wirtschaften. Das geht nicht zum Nulltarif. Die Landwirte müssen einfach nicht nur kostendeckend, die müssen auch gewinnbringend arbeiten. Die Familien sollen ja davon leben.
Schweinemester Heiko Kiewick in Rena erhält zurzeit 1,80 Euro pro Kilo. Er freut sich, denn es war auch schon mal deutlich weniger. Doch kostendeckend, wenn er genau rechnet, sind die Erlöse nicht.
Wenn man weiß, was für ein Aufwand da drin steckt, vom Ferkel bis zum fertigen Mastschwein und man liest dann, dass diese Ware in Anführungsstrichen so verramscht wird, dann ist das definitiv nicht befriedigend.
Und wie Aldi mit Billigangeboten jetzt den Markt aufmischt, das macht den Landwirt mit Blick in die Zukunft eher ratlos. Auch wenn das alles im Augenblick noch keine Auswirkungen habe.
Aber, das muss man halt klar sagen, da wird der Preis auch mal wieder sinken. Und dann ist es natürlich so, dass da die Supermarktketten sicherlich verstärkten Druck ausüben werden und die Erzeugerpreise weiter sinken werden.
Auf den ersten Blick mag der Niedrigpreis für sogenanntes frisches Fleisch für viele Verbraucher ein echtes Schnäppchen sein. Doch es gibt auch andere Meinungen.
Ich glaube, unsere ganze Gesellschaft leidet unter den Supermärkten überhaupt. Der Preiskampf ist nicht fair.
Dass die Leute, die das produzieren, nichts mehr daran daran verdienen. Und dass das dann nur durch Massentierhaltung erzeugt worden sein kann.
Dann frage ich mich, wie schlecht die Arbeiter, die da in der Fleischindustrie arbeiten, bezahlt werden für so einen Preis, den wir dann dahin blättern. Ne?
Ob allerdings die Verbraucher bereit sind, mehr für gesunde Nahrungsmittel auszugeben, die Landwirte sind da eher skeptisch.
Offenbar ist das so, dass der Verbraucher mit dieser Qualität zu 90% zufrieden ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Verbraucher tatsächlich bereit ist, auszugeben.
Und was uns einfach immer wieder ärgert, ist so dieser landläufige Spruch, am Munde kann ich sparen.
Thomas Korte hat nachgefragt, was Bauern und Verbraucher zu Billigfleischangeboten sagen. Laut einer Umfrage des Landwirtschaftsministeriums von 2016 wären übrigens 89% der Deutschen durchaus bereit, mehr für Fleisch und Wurst auszugeben, wenn sie dadurch zu besseren Haltungsbedingungen der Tiere beitragen. Die Diskussion um angemessene Preise und Qualitäten bei der Fleischerzeugung ist jedenfalls wieder voll entbrannt. Naturschutzorganisationen fordern schlicht, die Massentierhaltung zu verbieten. Sie habe nachteilige Folgen für die Tiere, unsere Umwelt, das Weltklima oder für Entwicklungsländer. Der Bund versucht, mit einem neuen Qualitätsstandard für Fleisch gegenzuhalten. Aus Berlin berichtet Carsten Jens.
Die Würde unserer Nutztiere ist im Grundgesetz, im Tierschutzgesetz und in diversen Verordnungen geregelt. Dort heißt es unter anderem, dass die Tiere artgerecht untergebracht, versorgt und gehalten werden müssten. Die Realität sehe anders aus, kontern die Grünen oder der Umweltverband Greenpeace. In riesigen Ställen der konventionellen Landwirtschaft würden gestresste, verdreckte und kranke Tiere oft mit Hilfe von Medikamenten in Rekordzeit schlachtreif gemästet. Während die Grünen ein Ende der Massentierhaltung innerhalb von 20 Jahren fordern, möchte Greenpeace die Steuern erhöhen. Auf verschiedenen Stufen der Erzeugung sollen die Abgaben steigen oder Vergünstigungen wegfallen. Dann werde Fleisch teurer und demzufolge nicht mehr in Massen verkauft. Die Tierhaltung solle grundsätzlich anders aussehen, sagt Greenpeace-Expertin Stefanie Töwe.
Unser Anliegen ist es, dass die Tiere in Zukunft nicht mehr der Haltung angepasst werden, wie das mit der Nutztierhaltungsverordnung derzeit stattfindet, sondern eben die Haltung den Bedürfnissen der Tiere angepasst wird.
Das alles müsse dann im Gegensatz zur aktuellen Praxis streng kontrolliert werden. 60 Kilogramm Fleisch verzehren die Bundesbürger pro Jahr und pro Kopf. Knapp 60 Millionen Schweine werden hierzulande jedes Jahr geschlachtet. Das Fleisch wird zu guten Teilen ausgeführt. Lebensmittel aus Deutschland gelten als Exportschlager und werden so Teil quasi der globalen Nahrungskette. Der grüne Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter beschreibt, wie das aus seiner Sicht aussieht.
Wir kaufen Soja in Südamerika ein, das dort produziert worden ist auf Flächen, wo vorher Kleinbauern und Indigene gelebt haben. Dieses Soja wird nach Europa importiert. Damit produzieren wir sehr viel Fleisch, viel mehr Fleisch, als wir selbst essen. Das übrige Fleisch wird sehr, sehr kostengünstig nach Westafrika exportiert und zerstört dort Unmengen landwirtschaftliche Betriebe. Und diese Menschen machen sich dann auf die Flucht zu uns, um entsprechend ihre Kinder zu ernähren.
Im Bundestagswahlkampf 2013 hatten die Grünen mit ihrer Forderung Schiffbruch erlitten, in Kantinen und so weiter einen fleischfreien Tag einzurichten, den sogenannten Veggie Day. Die große Mehrheit der Wähler fühlte sich dadurch offenbar bevormundet. Anton Hofreiter und die Seinen haben daraus gelernt. Beim Thema Fleisch klingt das heute so.
Es ist nicht verboten, zum Aldi zu gehen und sich ein billiges Schweineschnitzel zu kaufen. Das finde ich ist eine Aufgabe von Gesellschaft, eine Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass dieses Schweineschnitzel so hergestellt wird, dass dem Tier einigermaßen anständig ging und dass nicht so viel Gülle angefallen ist, dass unser Grundwasser zerstört worden ist.
Die Biobauern sollen höhere Subventionen erhalten und damit endlich den Sprung aus der Nische schaffen, verlangen die Grünen. Nische? Welche Nische? Fragt man sich da. Der Biolandbau ist doch höchst populär, meint man. In Zeiten, da in unseren Großstädten Vegetarier schon von Veganern schief angesehen werden, da müssten doch Ökoprodukte weggehen wie geschnitten Tofu. Experten verweisen solche Vorstellungen ins Reich der Märchen. Nach Berechnungen von Thomas Jungblut, Professor für Tierhaltung an der Universität Hohenheim, ist Biofleisch zwar ein Riesenthema. Der Absatz erreiche aber gerade mal einen Anteil von 1% am Fleischverkauf. Andere Quellen sprechen von 2%. Selbst Premiumfleisch ohne Biosiegel mache nur maximal 1/5 am Gesamtverbrauch aus. 80% des Fleisches geht also in Deutschland im ganz normalen Segment und oft spottbillig über die Theke. Die Bundesregierung will die Massentierhaltung ausdrücklich nicht verbieten. Unsere Produktion helfe gegen den Hunger auf der Welt, sagte Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU.
Wir werden in den nächsten Jahren eher mehr als weniger Nahrungsmittel produzieren müssen, weil es in den nächsten Jahren auch eher mehr als weniger Menschen geben wird.
Offensichtlich will aber auch der Bund nicht einfach alles beim Alten belassen. Um die Situation in den Ställen zu verbessern, plant er ein neues Siegel für Qualitätsfleisch. Die Marke Tierwohl soll dafür bürgen, dass etwa die Schweine in ihren Gehegen ein Drittel mehr Platz hätten als bisher, erklärt Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU.
Ein Drittel in der ersten Stufe ist schon ein ziemliches Stück. Und ich denke, das ist doch ein ganz wichtiger Schritt, den wir dann nach vorne gehen.
In der zweiten Stufe sei sogar 100% mehr Raum für die Tiere vorgesehen. Das neue Siegel Tierwohl soll ab 2018 vergeben werden. Weitere Details will die Regierung bis dahin benennen. Immerhin hat sie schon mal verkündet, dass Tierwohlfleisch rund 20% teurer werden dürfte. Der Deutsche Bauernverband hat fürs Erste eine vorsichtige Unterstützung zugesagt, wenn besagte 20% auch wirklich bei den Landwirten ankämen. Der Tierschutzbund indessen ging auf Distanz. Das ganze Projekt sei unfertig. Völlig offen bleibe bislang, wie die Höfe künftig zertifiziert oder kontrolliert würden. Und der Verbraucher? Er bekommt neben den bestehenden Siegeln des Handels oder denjenigen von Bioland, Neuland, Demeter künftig noch eine Qualitätsmarke. Fachleute sind sich sicher, dass sich das Tierwohlsiegel nur durchsetzen werde, wenn wirklich alle mitmachten. Auch Aldi, Lidl und Co.
Um die Situation in den Ställen zu verbessern, plant die Bundesregierung ein neues Gütesiegel Tierwohl, das ab 2018 vergeben werden soll. Aber nicht nur die Situation für die Tiere soll verbessert werden, sondern auch die Arbeitsbedingungen in den Schlachtereien. Unter den 30.000 Beschäftigten, die hier schlachten und zerlegen, sind ein Drittel Südosteuropäer, so schätzt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, kurz NGG. Über Subunternehmer werden sie zur Arbeit nach Deutschland geschickt, sind aber offiziell in ihren Herkunftsländern angestellt. Das erspart die Sozialabgaben in Deutschland. Und auch die Zahlung erfolgt durch die Subunternehmer in den Herkunftsländern, die zahlen aber unzuverlässig, wenn überhaupt. In der vergangenen Woche hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das genau so eine Ausbeutung verhindern soll. Nach der gesetzlichen Neuregelung müssen die Arbeitszeiten künftig Tag für Tag genau aufgeschrieben werden. Vom Lohn darf nichts mehr unerlaubterweise abgezogen werden, andernfalls drohen Geldbußen von 30.000 bis 50.000 Euro. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss es aber erst noch vom Bundesrat gebilligt werden.
HR Info. Politik.
Mit dem Thema Fleisch, Hauptsache billig und viel. An so einem Steak auf dem Grill hängt also viel mehr dran, als manchem vielleicht bewusst ist. Es geht dabei um das Tierwohl, um faire Preise für die Landwirte, die Arbeitsbedingungen in den Schlachtereien bis hin zum Futtermittel aus Südamerika. Hier werden riesige Flächen gerodet, um Anbauflächen für Soja zu schaffen. Das wird wieder nach Europa importiert, um hier als Tierfutter im Stall zu landen. Ein Steak ist also nicht bloß ein Stück Fleisch. Vielleicht reicht es also schon, sich das alles bewusst zu machen und eventuell wenigstens ab und zu auf Fleisch zu verzichten. Das zumindest sagt meine Kollegin Anne Bayer aus der HR Info Politikredaktion.
HR Info. Standpunkt.
Ehrlich gesagt, mich ärgern diese Diskussionen um Fleischproduktion und zu billiges Fleisch immer mehr. Ich finde, es wäre doch schon so viel getan, wenn endlich jeder mal wenigstens ab und zu auf Fleisch verzichten würde. Ich kann nicht verstehen, was daran so schwer sein soll. Okay, ich bin Vegetarierin und das schon seit knapp 25 Jahren. Und ich kann nur sagen, ja, es geht. Ich leide weder an irgendwelchen Mangelerscheinungen und ich tue mir da auch wirklich keinen Zwang an. Das heißt, ich würde nie sagen, ich verzichte auf Fleisch, denn es ist mir noch nie schwer gefallen, keines zu essen. Ich schleiche auch nicht nachts in die Küche, um heimlich in ein Würstchen zu beißen oder gehe in die Metzgerei, um wenigstens ab und zu Fleischduft zu inhalieren oder muss einmal im Monat einen Fleischtag einlegen, um endlich alle unterdrückten Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, ich mag es einfach nicht und es gibt noch viele andere Gründe für mich, es einfach von meinem Speiseplan zu streichen. Sei es aus Umweltschutz, wegen der Produktionsbedingungen von Tierfutter, den vielen Skandalen um Gammelfleisch und Schlachtbetriebe oder sei es einfach der Tiere zuliebe. Die Liste ist lang. Das heißt nicht, dass mich Fleischprodukte ekeln und in meinem Kühlschrank gibt es auch Salami oder Schinken, denn das essen die Kinder gerne und warum sollte ich ihnen das verwehren? Ich muss auch nicht den Tisch verlassen, wenn es dann doch mal Fleisch zum Mittag gibt, ich koche es bloß selber nicht. Oder auch meine Kollegen wähle ich nicht nach ihren Essgewohnheiten aus, wenn ich mit ihnen in die Kantine gehe. Aber warum in aller Welt kann man nicht einfach mal wenigstens ab und zu kein Fleisch essen? Warum ist das Motto in vielen Küchen immer noch, Fleisch ist mein Gemüse? Wann findet da mal ein Umdenken statt? dann könnten wir uns Diskussionen um 1,99 Euro für Fleischportionen vielleicht auch sparen. Wie gesagt, ich hätte da eine Idee. Ab und zu mal Falafel statt Fleisch. Aber den meisten ist das ja einfach wurscht.
Ein Standpunkt meiner Kollegin Anne Bayer. Sie sagt, wir sollten wenigstens ab und zu mal auf Fleisch verzichten. Bis das Tier bei mir aus dem Stall auf dem Teller landet, hat es häufig eine weite Reise hinter sich. Vom Stall geht es mit dem Tiertransporter zum Schlachthof und je nach Tier wird hier unterschiedlich geschlachtet. Schweine werden in kleineren und mittleren Betrieben mit Elektrozangen betäubt, in größeren Betrieben mit Kohlendioxid und anschließend mit einem Stich in den Hals getötet. Geflügel wird meist auch in einem Tunnel mit Kohlenstoffdioxid transportiert und erstickt. Bei Rindern wird mit einem Bolzenschuss das Stammhirn zertrümmert und eine schwere Gehirnerschütterung ausgelöst. Vorausgesetzt, das Gerät wird auch richtig bedient. Michael Mararens leitet den Forschungsbereich Tierschutz bei Transport und Schlachtung des bundeseigenen Friedrich-Löffler-Instituts für Tiergesundheit. Herr Mararens, wie zuverlässig sind denn diese unterschiedlichen Tötungsmethoden?
Das kommt darauf an, was Sie unter zuverlässig verstehen. Zuverlässig im Sinne des Tierschutzgesetzes und der Tierschutzschlachtverordnung würde bedeuten, dass die Tiere sicher in einen Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit versetzt werden.
Und wie zuverlässig sind da die Methoden?
Die sind alle zuverlässig, die eingesetzt werden, weil in der Praxis geprüft und nach der Tierschutzschlachtverordnung auch zulässig für den Einsatz.
Aber es kommt ja auch immer darauf an, wird es richtig angewendet? Also der Faktor Mensch bleibt ja auch noch. Vor kurzem wurde ja ein Schlachthof in Fürstenfeldbruck in Bayern geschlossen, unter anderem, weil dort Schweine trotz mangelhafter Betäubung getötet worden waren, also die noch lebten, als sie den Stich in den Hals bekommen haben. Der Betrieb hat sogar für einige Biomarken geschlachtet. Wie kann es denn zu solchen Missständen kommen? Sind das Einzelfälle oder ist es Regelfall?
Es sind Einzelfälle, die, ich sag's mal, mehr oder weniger regelmäßig auftreten. Der Faktor Mensch spielt dort eine Rolle, das ist ganz klar. Die Techniken, die durch den Menschen direkt angewendet werden beim Schwein, sind anfällig gegenüber, ich sag mal, unterschiedlicher Anwendungsweise. Meistens ist es ja auch so, dass auch bei Schlachthöfen kleinerer oder insbesondere mittlerer Größe sowas wie eine Fließbandabfertigung erfolgt, die dafür sorgt, dass die beteiligten Menschen mehr oder weniger betriebsblind werden. Sie überprüfen nicht mehr das eigene Tun, sondern wenden die Techniken mechanisch an und dann ist das nächste Tier dran. Also eine gewisse Abstumpfung ist da tatsächlich vorhanden. Das führt ja auch dazu, dass die Beteiligten dort alle einen Befähigungsnachweis bzw. einen Sachkundenachweis haben und in den zugrunde liegenden Kursen auch lernen, ihr eigenes Tun regelmäßig zu überprüfen anhand festgelegter Kriterien. Aber im täglichen Ablauf sind diese Selbstüberprüfungsmechanismen, sage ich jetzt mal, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und da häufiger mal an bestimmten Schlachthöfen diese eigene Kontrolle versagt, kommt es dann zu den angemerkten Tierschutzfällen und entsprechende Ahndungen durch die zuständige Behörde.
Was muss denn Ihrer Meinung nach in Deutschland beim Schlachten verändert werden zum Tierwohl?
Man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass jede Betäubungstechnik für das Schlachten eigene Risiken birgt hinsichtlich des Tierschutzes. Generell besteht das Ziel, die Wahrnehmung und das Empfinden der Tiere auszuschalten, bevor der Entblutungsstich gesetzt wird, der schmerzhaft ist und natürlich von Tieren nicht erlebt werden darf. Bei der CO2-Betäubung haben wir in neuerer Zeit in größeren Schlachthöfen eine weitgehend automatisierte Technik. Da ist der menschliche Einfluss auf die, ich sag mal, Abfolge der Betäubungsprozesse relativ klein. Im Vergleich zur Elektrobetäubung, wo meist manuell eine Betäubungszange am Kopf des Tieres angesetzt wird, bevor der Strom fließt. Mhm. Zu diesem Zweck muss aber das Tier vereinzelt werden und es muss auch so weit fixiert werden, dass diese Zange sicher und genau angesetzt werden kann. Und da gibt es schon eine gewisse Variationsbreite bezüglich der Ausführung der Betäubung. Wichtiger aus der Sicht des Tieres und belastender ist jedoch die Vereinzelung und die Fixierung in der sogenannten Betäubungsfalle, damit diese Zange auch angesetzt werden kann. Ein sehr stressbelastender Vorgang.
Heißt das, Betäuben mit CO2 ist aus Tierschutzsicht dann die beste Wahl?
Nein, auch nicht. Bei der Betäubung von CO2 habe ich andere Risiken. Der CO2-Gehalt im Blut steigt immer mehr an. Das Atemzentrum wird immer stärker alarmiert. Mhm. Die Atmung erfolgt tiefer, schneller. Und das geht so weit, dass die Tiere diesen Zusammenhang wahrnehmen und in ein sogenanntes Atemnotsyndrom geraten, was in der Regel mit größtmöglicher Panik, Fluchtversuchen, Schreien beantwortet wird. Und dieser Prozess erfolgt innerhalb von bis zu 20 Sekunden, nachdem das Tier in diese CO2-Atmosphäre verbracht wurde. Und in diesem Zeitraum wird dieser Vorgang vom Tier erlebt. Das heißt, Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen sind da noch nicht ausgeschaltet. Und insofern ist diese Panikreaktion ein bewusst erlebter Vorgang. Nichtsdestotrotz ist diese Methode ein zulässiges Verfahren nach Tierschutzgesetz und Schlachtverordnung. Und insofern muss sich jetzt die Wissenschaft, die Wirtschaft, der Gesetzgeber auf die Suche nach Alternativmöglichkeiten machen.
Wie könnte so eine Alternative aussehen?
Potenziell kommen andere Gasbetäubungsverfahren in Betracht. Als Beispiel ist die Betäubung mit Edelgasen schon öfter mal im Prinzip ausprobiert worden, Edelgase wie Argon. Wir im Institut probten in Zusammenhang mit der Schlachtung von Schweinen im Prinzip die Anwendung von Stickstoff in möglichst 100%iger Atmosphäre.
Das heißt auch ohne diese Erstickungsanfälle, wie es beim Kohlendioxid stattfindet?
Ja, da fällt bei der Anwendung von Stickstoff das Atemnotsyndrom weg. Wir haben aber in den ersten Versuchen dennoch Reaktionen beim Schlachtschwein gesehen. Auch sind die Ausschüttungen von Stresshormonen wie Adrenalin noch zu hoch, wenn auch lange nicht so hoch wie bei der CO2-Betäubung. Aber auch diese Methode bedarf noch weiterer Optimierung.
Das heißt, von was für einem Zeitraum sprechen wir? Wann könnte das kommen?
Ja, diese ersten Untersuchungen sind abgeschlossen. Wir werten sie gerade aus. Es gab noch auch technische Probleme zu lösen. Wir untersuchen ja das Zielorgan und das ist das Gehirn und das geht nur im EEG. Wir müssen wissen, was im zentralen Nervensystem stattfindet, wann Wahrnehmung und Empfindungsvermögen tatsächlich verloren gegangen sind und welche klinischen Anzeichen das Tier auf diesem Wege zeigt. Nur so können wir diese Verfahren auch bewerten. Da gibt es technische Probleme, weil das EEG draußen im Feld, außerhalb der Klinik, bisher nicht angewendet wurde. Also da haben wir noch einige technische Hürden zu überwinden, um wirklich belastungsfähige Untersuchungen dann auch ausführen zu können. Aber der Weg ist vielversprechend. Wir müssen ihn nur zu Ende gehen, bis wir richtig belastungsfähige Resultate haben.
Herr Marahans, abschließend letzte Frage. Brauchen wir strengere Tierschutzgesetze in Deutschland?
Nein, im Grunde genommen nicht. Wir müssen sie nur besser interpretieren im täglichen Tun. Wir müssen klare Grenzwerte nicht nur in der Umgebung suchen, sprich Konzentrationen, Zeitdauern und so weiter, sondern in der Reaktion der Tiere. Also tierbasiert vorgehen und interpretieren. Dann haben wir tatsächlich ausreichende Gesetzgebungsverfahren. Und wir müssen natürlich für die tägliche Routinepraxis die Überwachung verbessern. Das sollte auf jeden Fall passieren.
Michael Marahrens leitet den Forschungsbereich Tierschutz bei Transport und Schlachtung des bundeseigenen Friedrich-Löffler-Instituts für Tiergesundheit. Mit ihm habe ich über die unterschiedlichen Tötungsmethoden beim Schlachten gesprochen und auch über mögliche Alternativen, an denen derzeit geforscht wird. Soweit hr-info-Politik. Fleisch, Hauptsache billig und viel? Die Sendung können Sie jederzeit noch einmal nachhören auf hr-info-radio.de. Hier können Sie die Sendung, wenn Sie mögen, auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Ariane Focke.